Ja, vielen Dank. Das Thema ist eingeblendet. Und vielen Dank, Willi, auch für die Erklärung vor dem Abendmahl. Darauf kann ich auch sehr gut aufbauen. Freiheit. Und ich fange einfach mal an. In einem Gebetsheft für das Land Myanmar war mal Folgendes zu lesen. Ein buddhistischer Mönch war überzeugt, er würde auf einer höheren Stufe stehen, als die Dorfbewohner, die ihm das Essen spendeten. Gute Taten seien schließlich nur ein Anfang. Meditation dagegen sei der wahre Weg des Buddhismus. Er selbst meditiere fast den ganzen Tag, manchmal sogar monatelang weit weg im Dschungel. Ein Interessierter fragte ihn, ob er meine, dem Nirvana, das ist der Himmel, oder die Erlösung für die Buddhisten, nahe zu sein. Der Mönch schweigt. Ein Seufzer ist zu hören. Und dann sagt er leise, er bräuchte noch 1000 Leben, bis er dieses weit entfernte Ziel erreichen könnte. Ja, was ist das für eine traurige Perspektive? 1000 Leben mit Entbehrungen und dann nur vielleicht die Reinheit oder dieses Wort Freiheit erreicht zu haben, für dieses sogenannte Nirvana? Was ist eigentlich Meditation? Meditation ist das praktische Mittel, ich zitiere aus Wikipedia und von der Seite buddhismus.de, um das eigene Potenzial zur Erleuchtung zu erkennen. Durch Meditation wird vorher bloß Verstandenes zur eigenen Erfahrung. Der Begriff Meditation bedeutet müheloses Verweilen in dem, was ist. Daher auch der Titel der heutigen Botschaft. Auf jeder buddhistischen Ebene verwendet man dafür unterschiedliche Mittel, die aber alle auf dem Beruhigen des Geistes und dem Entwickeln von Einsicht beruhen. Durch Achtsamkeits- oder Konzentrationsübungen soll sich der Geist beruhigen und sammeln. In östlichen Kulturen gilt sie als eine grundlegende und zentrale bewusstseinserweiternde Übung. Die angestrebten Bewusstseinszustände werden je nach Tradition unterschiedlich und oft mit Begriffen wie Stille, Leere, Panoramabewusstheit, Einssein im Hier und Jetzt oder frei von Gedankensein beschrieben. Ja, die Lehre des Buddhismus genießt in Deutschland mittlerweile einen sehr guten Ruf. Laut einer Umfrage 2008, ist allerdings schon eine Weile her, betrachteten damals jedenfalls 43% aller Deutschen Buddhismus als die friedlichste Weltreligion. Und den weltweit bekanntesten Buddhisten, den Dalai Lama, hier auf dem Bild zu sehen, das war, Dankeschön. Diesen Dalai Lama betrachten 44% der Befragten als bevorzugtes Vorbild. Und er behauptet von sich, obwohl er bereits erleuchtet war, wurde er aus Mitleid erneut in die menschliche Existenz hineingeboren, um den Menschen den richtigen Weg zur Erleuchtung zu zeigen. Es existieren ca. 600 buddhistische Gemeinden in Deutschland. Und es stellt sich die Frage, warum ist der Buddhismus so angesagt bei uns im Land? Habe ich mir die Frage gestellt. Bietet das christliche Evangelium nicht eine viel aussichtsreichere Perspektive? Da heißt es zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja, jetzt passt's, ja. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, wir Christen müssen unsere Schuld nicht wegmeditieren. Christen müssen nicht durch mehrere Leben voller Meditation einen Reinigungsprozess durchlaufen. Eigentlich müssen wir nur aufrichtig unsere Schuld zugeben und dann reinigt uns Gott. Ist das nicht großartig? Wie einfach es ist? Warum lassen sich dann so wenige Menschen vom Evangelium beeindrucken? Auf der anderen Seite ist es so, wenn ein Mensch Christ wird, wird sich sein Leben schon verändern. Das kann jeder, der eine persönliche Entscheidung getroffen hat, bestätigen. Bei wem war das so? Könnt ihr mal kurz ein Zeichen geben? Bei wem hat sich das Leben verändert, seitdem er Jesus in sein Leben eingeladen hat? Ja. Und trotzdem gibt Paulus den Christen in Ephesus weitere Anweisungen. Ephesus befand sich früher in der heutigen Türkei. Da wollt ihr ja vielleicht hin. Und war die größte Stadt in der römischen Provinz Asia. Der Epheserbrief ist ein im Erzählstil abgefasster Musterplan für den Bau der Gemeinde, sagen die Bibelausleger oder Bibelforscher. Und ich lese uns den Abschnitt aus Epheser 4, 17 bis 24. Ja, hier wird was, ja jetzt, sorry, der zeigt immer was anderes an. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles empfingen, verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, was Paulus hier schreibt, hat er tatsächlich an uns Christen geschrieben. Paulus richtet sich hier nicht an die Ungläubigen in erster Linie und fordert sie zur Umkehr und zur Lebensveränderung auf. Nein, eindeutig spricht er hier zu uns, den wiedergeborenen Christen, die eine Veränderung im Leben erfahren haben. Also auch zu der weltweiten Gemeinde. Paulus ruft hier seine Geschwister im Glauben auf, endlich ihr Leben zu ändern. Ist diese strenge Aufforderung eigentlich wirklich nötig? Ist es nicht selbstverständlich, dass Christen, die ihre Sünden bekannt haben, Jesus in ihr Leben eingeladen haben und den Heiligen Geist bekommen haben, automatisch ihre Lebensweise ändern? Paulus sagt hier, dass das leider nicht so automatisch zu sein scheint oder selbstverständlich ist. Und zuerst beschreibt Paulus im Vers 18, wie Menschen leben, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Diese Menschen wussten zwar, dass es einen Gott gibt, aber sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Und im Römerbrief, Römer 1, Vers 21, da lesen wir: Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ja, hier liegt die Betonung auf Dank. Dank drückt etwas aus, nämlich Abhängigkeit. Wer sich bedankt, der weiß, dass er abhängig ist. Er ist der Empfangende, deshalb bedankt er sich, ein dankbarer Mensch. Wenn sich Menschen bei Gott nicht bedanken, dann drücken sie damit das Gegenteil aus, ihre Unabhängigkeit. Sie meinen, sie haben von ihm nichts bekommen und sie benötigen nichts von ihm, also sind sie ihm auch nichts schuldig. Warum sollten sie sich dann bei ihm bedanken? Diese Einstellung führt dazu, dass sich Menschen sich eine eigene Erklärung für ihr Leben zurechtlegen müssen. Und jeder Mensch hat irgendeine Deutung für sein Leben, für sein irdisches Dasein, ob er sie formulieren kann oder nicht. Wer Gott aus seinem Leben ausschließt, wird mit einer inneren Leere konfrontiert. Und wenn wir uns nicht mehr als Geschöpfe Gottes sehen, dann müssen wir uns eine neue Identität schaffen. Und das geht immer in die verkehrte Richtung. Vers 19 beschreibt diesen Zustand. Und im Brief an die Galater beschreibt Paulus die Früchte dieser Gottverlassenheit. Galater 5, 19 bis 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ja, Paulus sagt hier nicht, dass wenn man alle diese Werke des Fleisches nicht tut, dann automatisch erlöst ist. Das ist hier nicht gemeint. Nein, er sagt, wessen Leben von diesen Dingen geprägt ist und wer dagegen nicht angeht, wer diesen Dingen dient, der kann nicht erlöst sein. Der kann noch nicht erlöst sein. Man fragt sich aber gleichzeitig, Paulus, diese Auflistung, also sie ist schon ganz schön krass. So krass, kann man das doch überhaupt nicht sagen. Man darf doch Menschen, die andere Überzeugungen haben, nicht einfach so negativ beschreiben. Denn schließlich kennen alle oder wir alle Menschen, die sehr freundlich, nett, bescheiden, hilfsbereit sind, obwohl sie von Jesus Christus überhaupt nichts wissen wollen. Aber Paulus wollte klarstellen, dass sich Menschen ohne die Erlösung durch Jesus zwangsläufig in die negative Richtung entwickeln. Und schließlich wird jeder Mensch, der ehrlich ist, zugeben, dass er nicht nur gute Seiten hat. Zugegeben, wir können diese negativen Seiten sehr gut verstecken. Aber deswegen sind diese negativen Seiten von uns immer noch vorhanden. Auch bei dem Dalai Lama sind diese negativen Seiten genauso vorhanden. Auch er ist ein Mensch, der Erlösung braucht. Auch wenn er für viele einen vorbildlichen Lebenswandel führt. Im Vers 20 sagte Paulus, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ja, Christen wissen, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist am Kreuz und durch den Glauben an Jesus ihre Schuld losgeworden sind. Das wissen wir. Und dadurch haben wir dieses ewige Leben bekommen und es ist sozusagen ein neuer Mensch entstanden. Das ist das, was bei uns geschehen ist. Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ja, kein Mensch schafft die Errettung aus eigener Anstrengung. Tiefgreifende Erneuerung ist nur durch, ich sag mal, eine Revolution des Herzens möglich. Es muss ein Umbruch stattfinden. Das bedeutet unter anderem das Wort Revolution. Wenn wir uns von Gott demütigen, dann geschieht dieser Umbruch. Und aus dieser Erneuerung heraus entstehen ganz andere Früchte. Und Jesus sagt selbst in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und die neue Genfer Übersetzung, die übersetzt den Vers 21 als Frage. Und da fragt Paulus die Epheser, oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Paulus fragt die Epheser hier, braucht ihr noch Nachhilfestunden? Habt ihr nicht aufgepasst? Und im Vers 22 erinnert er sie, was eigentlich geschehen sein musste. Also in der Gemeinde Ephesus, da lief es nicht so glatt. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, hatten wir vorhin gelesen. Ja, Paulus sagt damit, das Leben nach der Bekehrung darf nicht unverändert weitergehen. Das ist Paulus seine Betonung hier. Die Lebensweise muss sich ändern. Ein Christ darf sich nicht von seinen sündigen Trieben weiter leiten lassen. Er soll nicht mehr sündigen. Das soll das Ziel sein in der Nachfolge von Jesus. Ist es nicht erstaunlich, dass Paulus das bekehrten Christen sagen muss? Offensichtlich kann man sich bekehren und trotzdem wie ein Mensch leben, der Jesus nicht kennt. Da bekehren sich Menschen, sie lassen sich sogar taufen. Und trotzdem fragt man sich, ob sie das Evangelium wirklich komplett verstanden haben. Denn in ihrem Leben scheinbar hat sich nicht so viel verändert oder nichts. Und Paulus hat auch an die Christen in Korinth geschrieben. Und da gab es Dinge, die Paulus absolut nicht so stehen lassen konnte. Paulus sagt da zu den Korinthern, dass es dort Dinge gab, die es nicht mal bei den Ungläubigen gegeben hat. Und sie leben vielleicht sogar im Ehebruch weiter, lügen und betrügen. Oft besuchen sie nicht mehr einmal die Gemeinde, obwohl sie eigentlich zum Leib Christi dazugehören. Und das erlebte Paulus immer wieder. Wenn ich Christ werde, dann ist es meine Aufgabe, mich von meinem sündigen Lebensstil zu trennen. Der Heilige Geist hilft mir dabei, aber wir haben immer noch die Freiheit, uns zu entscheiden, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es zulassen oder nicht. Und ich habe Ilona, meine Tochter, sie hatte mal eine Frage gestellt, vor gar nicht so lange her, warum Gott nicht eine dicke Mauer damals im Paradies um den Baum der Erkenntnis gebaut hat. Weißt du das noch, als du die Frage gestellt hast? Nicht? Ich schon. Damit dort niemand an die verbotene Frucht herankommen konnte. Und ich behaupte nicht, dass es diesen Baum bis heute noch gibt. Aber es gibt einen Baum, der diesem Baum der Erkenntnis schon sehr nahe kommt und symbolisiert sehr deutlich dessen Auswirkungen. Wer Urlaub in der Karibik macht, war jemand schon mal in der Karibik von euch? Ja, einige waren schon mal da, ja. Der sollte bei einem Strandspaziergang aufpassen, was er dort findet. Wenn er dort Früchte findet, die wie kleine apfelartige Früchte aussehen, sollte sie lieber nicht probieren. Denn eventuell sind das die Früchte des giftigsten Baumes der Welt. Schon eine Berührung kann gefährlich sein. Dazu habe ich ein Bild, also das erste Bild davon, danke. Das ist der Manchinelbaum. Er kommt in Florida vor, auf vielen karibischen Inseln, in Mexiko und in Zentralamerika auch. Er steht meistens an Stränden und stabilisiert dort den Sand, mit seinem Wurzelwerk den Sand. Und im Spanischen wird der Baum auch Manzanilla de la Muerte genannt, was übersetzt heißt Äpfelchen des Todes. Und die Früchte des Baumes sehen aus wie kleine grüne Äpfel. Ja, danke. Wenn sie reif sind, werden sie gelb-grün. Doch essen sollte man sie auf keinen Fall. Werden die süßen Früchte des Baumes verzehrt, schmecken sie kurz süß, dann stark nach Pfeffer und dann schon kurz danach treten Anzeichen von Vergiftungen auf. Und da gibt es einige Symptome: starke Schmerzen, geschwollene Lippen, Zunge und Rachen, also man bleibt ohne Luft, Verschorfung der Magenschleimhaut, Erbrechen, Magenschmerzen und Blutungen im Verdauungsapparat. Und unbehandelt kann das zum Tod des Betroffenen führen. Schon Hautkontakt mit der Baumrinde ist gefährlich. Und der Manchenelbaum produziert eine milchige, weiße Substanz, die mit ihren Giftstoffen Hautkrankheiten auslöst und schwere Entzündungen von Binde und Hornhaut führen kann. Und nicht mal als Brennholz taugt dieser Baum, denn die Dämpfe rufen Kopfschmerzen hervor und sogar vorübergehende Blindheit. Und bei Regen bietet dieser Baum auch keinen Schutz, da das Wasser die Giftstoffe aufnimmt und wenn das Wasser dann auf die Haut gelangt, dann können Ekzeme ausbrechen. Genau, das dritte Bild. Hier wird, auf diesem Bild wird ausdrücklich vor diesem giftigen Baum gewarnt. Und jeder Kontakt oder das Verzehren eines Bestandteiles dieses Baumes ist lebensgefährlich. Und wie man auch hier erkennen kann, befindet sich nicht mal um diesen Baum eine Mauer. Und genau das hat Paulus auch mit seiner Ermahnung an die Epheser auch nicht vor. Er hat nicht vor, um diese Früchte des Fleisches eine Mauer zu bauen, sondern er appelliert an ihren eigenen Willen, diese Früchte des Fleisches zu bekämpfen. Und das geschieht, wie gesagt, nicht automatisch. Dazu müssen wir bewusst etwas tun. Müheloses Verweilen in dem, was ist, wird nicht dazu führen. Und wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, wie wir vorhin gelesen haben, dann heißt es im Umkehrschluss, dass wir mit ihm sehr wohl was tun können. Deswegen sagt Paulus im Vers 23 und 24, wie vorhin gelesen, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Mit anderen Worten heißt das, führt euer Leben so, wie Gott es ursprünglich gemeint hat und durch das Opfer Jesu Christi überhaupt erst wieder möglich geworden ist. Durch Jesus Christus, sein Opfer, haben wir die Freiheit wiederbekommen, ja, die Adam und Eva damals im Paradies verloren hatten. Wir haben wieder die Freiheit bekommen, diese negativen Dinge, diese Früchte des Fleisches nicht tun zu müssen. Das ist diese Freiheit. Wenn wir wie eine Rebe am Weinstock in Verbindung bleiben, dann können wir reifen. Und das ist ja gerade diese Verbindung, die Adam und Eva verloren ging. Eine lebendige Beziehung zu ihrem Schöpfer. Und das ist das Großartige im christlichen Glauben. Die grundlegende Veränderung geschieht nicht durch anstrengende religiöse Praktiken, wie am Beispiel der Meditation, sondern einzig und allein durch Gottes Handeln in unserem Leben. Manchmal können wir das gar nicht so richtig glauben. Und mir geht es genauso, weil wir gar nicht das Gefühl haben, dass wir uns grundlegend verändert haben. Wir haben immer noch innere Kämpfe zu bewältigen. Oft befinden wir uns in einem Kampf zwischen dem, was wir für richtig halten, und dem, was wir eigentlich tun wollen. Und wenn dieses Spannungsfeld vorhanden ist, wenn du diese Gefühle kennst, dann bist du ein ganz normaler Christ. Denn Paulus beschreibt das im Galaterbrief in Kapitel 5, Verse 16 bis 17. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr noch doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Und dann zählt ja Paulus die Früchte des Fleisches, der menschlichen Natur auf, die wir vorhin schon gelesen haben. Ja, die Freiheit, die wir durch Jesus Christus wiederbekommen haben, befähigt uns, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Erst dadurch können wir überhaupt die richtigen Entscheidungen treffen. Genauso wie Adam und Eva in der Lage gewesen wären, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn sie ihr Leben nicht von Satan bestimmen ließen. Christlicher Glaube lebt sich eben nicht vollautomatisch, sondern immer nur mit unserem eigenen Einverständnis. Und deshalb fordert Paulus die Christen immer wieder zu einer aktiven Veränderung heraus. Ob es die Gemeinde in Galatien war damals oder wie hier in Ephesus oder in Korinth. Unsere Verhaltensweisen müssen aufgrund unserer Entscheidungen verändert werden. Und das ist dieser Prozess, was die Bibel geistlicher Wachstum nennt. Und das ist genau das Gegenteil von diesem mühelosen Verweilen in dem, was ist. Mit dem Einssein in dem Hier und Jetzt wird sich unser Leben überhaupt nicht verändern, sondern nur durch aktive Entscheidungen für das, was Gott gefällt, in der Tat. Indem man nicht das Schlechte tut, sondern das Gute. Und wenn wir Gutes tun, dann wird unser Leben einen guten Verlauf haben. Wenn wir das Schlechte tun, dann wird unser Leben einen schlechten Verlauf haben. Und jetzt wird Paulus konkreter. Er sagt, was wir auszuziehen haben und was wir anzuziehen haben. Also bildlich gesehen, das lesen wir in den Versen 25 bis 28. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu essen gebe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Paulus weist uns in diesem Abschnitt auf drei wesentliche Punkte hin, die sich im Leben eines Christen verändern sollten. Christen sollten die Wahrheit reden. Genau, da sind die. Christen sollen sich nicht versündigen, wenn sie zornig werden. Christen sollen die schlechten Charaktereigenschaften in das Gegenteil ändern. Und das alles hat damit zu tun, dass wir unsere frühere Lebensweise, als wir noch nicht mit Jesus unterwegs waren, ablegen und uns eine neue Lebensweise anlegen sollen, die zu Menschen passt, die mit Jesus unterwegs sind. Der erste Punkt, Christen sollen die Wahrheit reden. Genau, dazu eine kurze Zusammenfassung aus einem Märchen für die Kinder. Also es ist ein Märchen, es ist keine wahre Geschichte, es ist einfach ausgedacht. Ich lese mal vor. Eines Tages findet der Schreiner Antonio ein Holzstück, das zu sprechen beginnt, als er es bearbeiten wollte. Das war ihm nicht geheuer und er schenkte dieses Holz seinem Freund, einem Schnitzer. Der schnitzte daraus eine Holzpuppe, die zum Erstaunen des Schnitzers plötzlich lebendig wurde. Wissen die Kinder vielleicht schon, um welche Holzpuppe es sich handelt, Finn? Pinocchio, genau. Das ist der Pinocchio. Pinocchio nannte er diese Holzpuppe. Pinocchio wollte zwar gehorchen, ließ sich aber immer wieder ablenken und geriet so in lebensgefährliche Situationen. Wisst ihr auch, was diese Holzpuppe so berühmt gemacht hat? Ja, genau. Die Nase. Ja, dieses Bild. Jedes Mal, wenn er gelogen hatte, wurde die Nase ein Stückchen länger. Interessant ist, wie lange wäre meine Nase geworden oder deine Nase geworden, wenn unsere Lügen sich so auf uns auswirken würden. Auch wenn es nur ein Märchen ist, es ist witzig, ich weiß, es ist ein Märchen und trotzdem ist die Lektion aus diesem Märchen eine sehr deutliche. Lügen verändern uns Menschen. Du kannst dich nicht für eine verlogene Lebensweise entscheiden, ohne dass es dich verändert. Achso, dazu haben wir, achso, der Vers kommt später. Dazu noch ein Beispiel. Das nächste Bild. Ach so, das. Ja, genau. Christen sollen, ja, Entschuldigung. Genau, Spiegel Online, wie ihr schon seht, veröffentlichte diesen Artikel mit dem etwas provokanten Titel Ein Loblied auf die Lüge und behauptet, Menschen lügen Tag aus, Tag ein. Zum Glück. Denn Lügen halten die Gemeinschaft zusammen, meinen Forscher. Ohne Flunkerei und Täuschung könnten Gesellschaften nicht funktionieren. Dazu muss man sagen, eine Gesellschaft, die auf Lügen aufgebaut ist, ist eine sehr unstabile Gesellschaft. Sobald die Lügen erkannt werden, geht das Vertrauen verloren. Vertrauen ist aber Grundlage für jede funktionierende Gemeinschaft und Beziehung. Man kann Vertrauen mit einem Reh vergleichen. Einem Reh kann man sich nicht nähern, ohne dass es in den Wald läuft, normalerweise. Und genauso ist Vertrauen. Eine Enttäuschung und Vertrauen ist verschwunden. Belügen sich die Christen untereinander, dann zerstören sie den Leib Christi und damit vernichten sie das Zeugnis gegenüber den Menschen, die Jesus noch nicht folgen. Leider ist das schon vorgekommen und kommt immer wieder vor, dass Gemeinden durch Lügen zugrunde gehen. Und aus diesem Grund fordert Paulus im 25. Vers, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Wir sollen also nicht lügen. Aktiv entscheiden, nicht zu lügen. Denn dabei geht es nicht um nichts Geringeres als um die Ehre Gottes und um sein Reich. Hast du dieses Gewand ausgezogen? Das Gewand der Lüge? Vielleicht ist es manchmal schmerzhaft und unangenehm, die Wahrheit zu sagen. Doch dort, wo die Wahrheit in Liebe zum Ausdruck gebracht wird, dort wird Vertrauen gefestigt und Christus wird verherrlicht. Der zweite Punkt lautet: Christen sollen sich nicht versündigen, wenn sie zornig werden. Manchmal staune ich über mich persönlich, wie schnell ich mich ärgern kann über was auch immer. Und ich gehe mal einfach mal davon aus, dass Ärger und Zorn jedem von uns hier nicht unbekannt ist. Und dann stellt sich augenblicklich die Frage, ob ein Christ überhaupt zornig werden darf. Ist es immer Sünde, wenn man zornig wird? So einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Wir finden in der Bibel verschiedene Menschen, die sehr zornig wurden, aber sich nicht versündigten. Natürlich ist der Zorn ein gefährlicher Zustand, denn wir können dann zu unkontrollierten Handlungen greifen, so wie zum Beispiel König Saul. Als er merkte, dass sein eigener Sohn Jonathan David beschützte, dann geschah Folgendes. 1. Samuel 20, 30 bis und 33, die beiden Verse. Da entbrannte Sauls Zorn gegen Jonathan und er sprach zu ihm: Du missratener, widerspenstiger Sohn, meinst du, ich wüsste nicht, dass du den Sohn Isais erwählt hast, zu deiner Schande und zur Scham und Schande deiner Mutter? Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da erkannte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Ja, der Zorn darf einen Menschen auf keinen Fall zu solchen Handlungen treiben, wie es hier bei Saul geschehen war. Wir dürfen uns vom Zorn nicht beherrschen lassen. Doch Zorn kann durchaus berechtigt sein. Mich würde es erstaunen, wenn jemand überfallen und beraubt werden würde und darüber nicht zornig würde. Geschweige denn, wenn jemand deinem oder meinem Kind oder deiner Frau oder meiner Frau etwas antut und wir sagen dann einfach, ja, wir müssen jetzt schön ruhig bleiben. Es gibt ja eigentlich gar kein Gut und Böse, was auch aus dem Buddhismus kommt. Das ist nicht biblisch. So eine Reaktion ist vielleicht buddhistisch, aber nicht biblisch. Das hat mit dem Wort Gottes nichts zu tun. Über böse Taten dürfen wir zornig werden. Und der Weg, der garantiert aber nicht funktioniert, ist, wenn wir versuchen, diesen Zorn, den wir dann entwickeln, zu verdrängen in uns hinein und ihn nicht rauszulassen. Es ist auch auf jeden Fall der falsche Weg. Aber es muss eigentlich einen richtigen Weg geben, wie wir mit unserem Zorn umgehen können. Und Paulus gibt auch dafür uns eine Antwort. Wir sollen unseren Zorn weiterleiten. Wir übergeben unseren Zorn, der sich aufgestaut hat, dem gerechten Gott. Wie Paulus den Christen in Rom schreibt, in Römer 12, 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wer seinen Zorn in dieser Weise weitergibt, der wird emotional gesund bleiben. Und Paulus sagt noch, warum das so wichtig ist, dass wir unserem Zorn nicht freien Lauf lassen. Würden wir das tun, dann würde der Satan in unserem Leben gewinnen. Das hatten wir im Vers 27 gelesen. Und der dritte Punkt: Christen sollen die schlechten Charaktereigenschaften ins Gegenteil ändern. Vers 28 verrät uns, dass es Christen gab, die ihren Lebensunterhalt mit Stehlen finanzierten. Vielleicht haben sie gedacht, es sei nichts als gerecht, wenn der Reichtum, den einige ja in Hülle und Fülle besaßen, etwas gerechter verteilt würde. Vielleicht haben sie so gedacht. Und der gerechte Vater, der ja gerecht ist, würde bestimmt es verstehen und nichts dagegen haben. Vielleicht klingt für uns das unvorstellbar, aber vielleicht haben wir für unsere eigene sündige Neigungen und Verhaltensweisen, die uns völlig selbstverständlich scheinen, auch unsere eigenen Rechtfertigungen? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir Meister sind im Erfinden von Rechtfertigungen. Egal für welche negative Neigungen auch immer. Und dazu sind wir alle fähig, jeder von uns. Und bemerkenswert ist, dass uns Paulus im Zusammenhang mit dem Diebstahl das Grundkonzept einer bleibenden Veränderung aufzeigt. Er fordert nämlich nicht nur dazu auf, mit dem Diebstahl aufzuhören, sondern stattdessen zu arbeiten und sogar noch für die Alten und Bedürftigen, für sie auch noch was übrig zu haben. Und genauso verhält es sich auch mit den anderen Neigungen, die Paulus in den weiteren Versen aufzählt. Und im Vers 30 nennt er den Grund, warum wir uns ändern sollen. Man kann nämlich den Heiligen Geist betrüben durch unser falsches Verhalten, der unser, wie wir auch gelesen haben, unser Siegel für den Tag der Erlösung ist, wenn der Herr wiederkommt und uns erlöst. Und zu diesem Thema wurde auch ein Lied vorbereitet. Henry, du kannst es vorbereiten. All unsere Anstrengungen, die wir unternehmen sollen, dienen uns eben nicht zur Errettung vom ewigen Tod. Diese Anstrengungen, die wir unternehmen, Gutes zu tun, sie retten uns nicht von dem Tod, sondern weil wir bereits durch den Tod Jesu am Kreuz errettet sind, soll unser Lebenswandel mit unserem inneren Zeugnis übereinstimmen. Dann entstehen anstatt den Früchten des Fleisches etwas völlig anderes. Und ich lasse jetzt eine Schüssel rumreichen, mal sehen, ob wir damit was anfangen können. Und ich verspreche euch, dass darunter keine Früchte vom Baum des Todes drunter sind, sondern es sind Früchte vom Weinstock. Ich lasse mal die Schüssel rumreichen und jeder kann mal davon probieren. Einfach weiterreichen. Diese Früchte des Geistes, auf die wir gleich zu sprechen kommen, sind direkt im Anschluss nach den Früchten des Fleisches aufgeschrieben. Galater 5, 22 bis 25. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Und den Vers 22, den wir verlesen haben, den gibt es auch als Lied. Lass es uns jetzt stehend gemeinsam singen. Kennt ihr den wahrscheinlich anstrengendsten Berufszweig, den es gibt? Nicht ganz, nein. Es ist die Landwirtschaft. Wenn der Landwirt einen Tag nicht arbeitet, verringert es die Ernte. Ein einziger Tag, wenn der ausfällt, minimiert es die Ernte. ein müheloses Verweilen in dem, was ist, monatelang im Dschungel zu meditieren, bringt einen Landwirt um seine Existenz. Buddhismus ist meiner Meinung nach eine sehr lebensfeindliche Lüge. Der Weg zurück ins Paradies führt nur über das Kreuz von Golgatha. Adam und Eva bekamen bei der Vertreibung aus dem Paradies die Verheißung, dass jemand die Erlösung vollbringen wird und den Weg zurück in den Garten, also was symbolisch bedeutet, zurück zum Vater, wo die köstlichsten Früchte wachsen, wieder öffnen wird. Durch Jesus Christus ist es wieder möglich, schon hier auf der Erde die köstlichen Eigenschaften wie Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung zu genießen und natürlich mit anderen zu teilen. Wer mit ihm verbunden bleibt, der bringt viel Frucht, damit Menschen auch Appetit bekommen, die Jesus noch nicht kennen. Als wir mit den Teens vor, ich glaube, 2 Wochen oder so, den Jürgen besucht haben, von dem ich auch vorhin erwähnt hatte, in Rade vorm Wald, das war ziemlich anstrengend für die Kinder. Sie mussten alles einproben und Jannik hatte sogar Schmerzmedizin schlucken müssen, weil es anders nicht ging. Es hatte nicht viel gefehlt und er hätte gar nicht mitmachen können. Es war ganz schön knapp. Aber ich habe die Kinder selten so glücklich gesehen wie bei dieser evangelistischen Geburtstagsfeier. Und nächste Woche, da zeigen wir euch auch einen kurzen Videoclip darüber. Es gibt nichts Köstlicheres, was wir den Menschen bringen können, als die rettende Botschaft des Evangeliums. Erinnert ihr euch, Kinder, die dabei waren, was dort für ein Vers an der Wand geschrieben war in der Cafeteria? Wisst ihr den noch? Ist bei euch hängen geblieben? Nicht schlimm, ich sag's euch. Johannes 8, 36. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ja, der Mönch, von dem wir am Anfang gehört haben, sagte, er bräuchte 1000 Jahre oder 1000 Leben, um endlich frei zu werden. Und das war seine ziemlich unpräzise Schätzung. Diese Zahl beschreibt nichts anderes als die Hoffnungslosigkeit in seinem Herzen. Es gibt ohne Jesus keine Freiheit und keine Hoffnung. Das ist die Wahrheit. Auch in dieser Frage gibt uns die Bibel natürlich die richtige Antwort. Und ich lese das noch und dann kommen wir zum Schluss. Hebräer 9, 27 bis 28. Jeder Mensch muss, in Klammern, nur einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihrer Sünde zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien. Dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Ja, dieses eine Leben reicht völlig aus, um Jesus kennenzulernen und um in eine lebendige Beziehung mit ihm zu treten. Es gibt keinen anderen Sinn für dieses Dasein auf diesem Planeten. Und Hans-Peter Reuer hat es sehr gut zusammengefasst. Ein Zitat von ihm noch zum Schluss. Es gibt viele Menschen, die Gott sein wollten, so wie der besagte Dalai Lama. Aber es gibt nur einen Gott, der Mensch wurde. Jesus Christus ist nicht ein bevorzugtes Vorbild oder kann überhaupt kein bevorzugtes Vorbild sein, sondern er ist schon die Wahrheit in Person. Amen.